You have chosen the right job. You support the right job.
Das ist unfassbar. Was sind das für Ecken?
Calafiori! Ausgleich!
Benjamin White, what a goal.
And they have got it in. And it's William Saliba.
It's Saka. It's 2-0.
Havertz, Havertz! Es ist wieder Kai Havertz.
Oh, Ödegaard, Kronkütiger.
Das kannst du bei Ödegaard bei jedem Ding hinschreiben.
Don't be satisfied. Because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2024-25.
Ganz herzlich willkommen zur Episode 292 vom German Gunners Podcast. Bevor es in die letzte Länderspielpause in dieser Saison 24-25 geht, wollen wir auf das 1:0 gegen den FC Chelsea vom Sonntagnachmittag ganz in Ruhe blicken und analysieren, was gut war und warum wir mit einem Sieg in die Länderspielpause gegangen sind. An den Mikrofonen hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist wie immer Christian zugeschaltet. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, letzte Länderspielpause dieser Saison, bevor es dann auf die Zielgerade geht und man kann sagen, Glas ist halb leer oder halb voll, aber ich sage mal so, ich habe ja ausgerufen in einer der letzten Podcast-Episoden, 4 Punkte aus den beiden Spielen gegen United und Chelsea wäre schon ganz gut und bestellt wie geliefert.
Ja, 4 Punkte sind es geworden, unterm Strich gesehen, 6 wären schöner gewesen, aber mit Blick auf den Tabellenstand und die dadurch entstehende Lücke zu Platz 5, glaube ich, eine perfekte Ausbeute.
Ja, und weiterhin mit eingeschränkter Mannschaft und mit doch dem ein oder anderen verletzten, / nicht spielberechtigten Spieler wie Sterling am Sonntag. Wäre aus meiner Sicht ein wirklich wünschenswertes Experiment gewesen, ob selbst Raheem Sterling gut ausgesehen hätte gegen diese Chelsea-Mannschaft am Sonntag. Ach, schade, dass die Regeln es nicht zugelassen haben.
Das ist schade, weil für sich wäre vielleicht nochmal eine gewisse Demonstration dessen gewesen, dass man eigentlich nichts wirklich Bahnbrechendes zugelassen hat gegen die Mannschaft von Chelsea, aber unterm Strich, glaube ich, war es schon ganz gut, dass wir in der Formation gespielt haben, wie wir gespielt haben und auch, dass wir zum Beispiel Martinelli nochmal dadurch, glaube ich, eher Minuten geben konnten, als wenn Sterling verfügbar gewesen wäre, weil Arteta dann vielleicht überlegt hätte, Martinelli halt vielleicht eher nicht zu bringen oder weniger oder ähnliches. Also unterm Strich bin ich ganz zufrieden damit, wie die Kaderauswahl dann am Ende vollzogen worden ist. Und du hast insofern schon absolut recht, von Chelsea kam es wirklich nicht besonders viel, wenn man mal ja die David Raya-Aktion, wie war es, durch die Arme, durch die Beine an den
Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht mal richtig hingeguckt, weil ich dachte, okay, gut. Ja. Ich habe irgendwann aufs Handy kurz geguckt oder was anderes nachgeschaut. Und dann hatte ich so, Moment, was ist da passiert, ja. Ja gut, ich sag mal so, hätte eigentlich zu unserer Saison gepasst.
Ja, hätte dem definitiv die Kirsche aufgesetzt, ne?
Ja. Also, andererseits, finde ich, hat Raya auch dieses Glück sich erarbeitet. Wobei, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er unaufmerksam war. Es ist eine ganz komische Situation. Wurde danach ja auch irgendwie nicht gefragt. Sah komisch aus, aber ich möchte es ihm zugute halten, dass er mit diversen Paraden in dieser Saison schon sich das Glück da auch mal erhalten hat, sagen wir es mal so.
Ja, wenn du im Rest des Spiels danach kassierst und nichts zu tun hast, dann ist das auch relativ schnell aus dem Augen, aus dem Sinn. Das muss man halt dazu sagen. Und dann hat er da auch an der Stelle dann auch wirklich mal das Glück dann gehabt oder sich halt verdient, wie du sagst.
So ist es. Du hast gesagt, 10 Punkte ist es jetzt Vorsprung auf Platz 5. Vor dem, ich würde mal sagen, doch recht üppigen April-Programm beginnt mit dem Heimspiel Fulham, Auswärtsspiel Everton, Dann Real Madrid, Heim und Auswärts. Dazwischen ist es, glaube ich, ich weiß, dass Ipswich und Crystal Palace dann gegen Ende des Monats ist. Ich sage mal so, es sind in dem Sinne in der Liga vermeintlich leichtere Aufgaben jetzt. Von daher, glaube ich, haben wir mit dem, ich sage jetzt mal, Maximumziel, dass wir Platz 2 erreichen. Ich glaube nicht, dass Liverpool nochmal strauchelt. Eigentlich eine ganz gute Ausgangslage gehabt. Und so wie es ja aussieht, scheint Saka ja nach der Länderspielpause wieder mit dabei zu sein. Das heißt, in dem Sinne eine Option mehr. Wobei, wenn wir defensiv im Mittelfeld und auch in der Abwehr weiter so gut verteidigen, reicht auch eine Merino-Ecke zur Not. Ich meine, vier Punkte gegen Chelsea und United ist ja super, aber ich bitte dich, Torverhältnis 2-1.
Ja,
das ist also, sehr minimalistisch. Also in dem Sinne möchte man ja fast schon sagen, super minimalistisch, wenn du damit dann 4 Punkte holst, ist das aus meiner Sicht auch ein großes Zeichen von Qualität.
Ja, also man muss Merino einfach mal zugutehalten, dass er aus einer Position, die ja gar nicht seine ist, tatsächlich, was die Torquote angeht, echt eine Menge gemacht hat. Das kann man, glaube ich, gar nicht wegreden oder wegrechnen. Nur kann es halt im Endeffekt auch nicht sein. Also die Quote nach Eckbällen ist ja auch sehr stark zurückgegangen, nachdem sie ja zum Beginn und Mitte der Saison sehr, sehr hoch war, als auch Zaka unter anderem noch die Bälle von der anderen Seite geschlagen hat. Jetzt hatten wir mal wieder so eine Situation, in der das Ganze dann halt wirklich funktioniert hat. Und wenn das dann natürlich dann entscheidend ist für die 3 Punkte, ja, so what? Also ich glaube, war es bei Gunnerblock in der After the Whistle vor ein paar Wochen, als er, glaube ich, gesagt hat, dass wir nicht damit oder davon ausgehen dürfen, dass es jetzt irgendwie jetzt Champagnerfußball wird. Und Recht sollte er behalten. Also es ist halt tatsächlich etwas, an das man sich gewöhnen muss, wenn man mit entsprechendem Personal arbeiten muss. Und ich glaube dafür, auch jetzt gegen Chelsea, haben wir es eigentlich sehr gut gemacht. Also wir haben das Spiel dominiert. Natürlich wäre es schöner, wenn wir daraus noch ein zweites oder ein drittes machen, um das Ganze halt in noch ruhigere Fahrgewässer zu bringen und einfach auch selber noch ein bisschen was fürs eigene Spiel und Selbstvertrauen zu tun. Aber ich glaube, wenn du das dann so runterspielen kannst und das dann so in deinem Sinne entscheidest, ist das, glaube ich, auch Selbstvertrauensfaktor genug, den du dir dann da holen kannst. Und dann ist das auch auf meines Erachtens vollkommen in Ordnung, weil am Ende einfach schlichtweg das Ergebnis zählt und das derzeit umso mehr als vielleicht noch mit dem vollen Kader.
Klar, du kannst also runterspielen kannst und runterspielen darfst. Ne? Also ich meine, Chelsea hat uns ja auch gelassen. Also ich habe sowas wie eine Aufholjagd nicht gesehen oder überhaupt mal das Drängen auf den Ausgleich auch nicht. Und ganz, ich habe mir dann auch halt überlegt, okay, gut, bist du jetzt so blöd und bietest Chelsea dann noch in irgendeiner Form was an, indem du vielleicht auf das zweite gehst oder sagst halt, ich führe 1-0, ich muss mich hier auch nicht verausgaben als Mannschaft. Ich versuche den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Langer Ball mal auf den Ranieri oder auf den Trossard. Wenn es gut läuft, schön. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ansonsten halten wir den Ball halt im Mittelfeld oder spielen den Ball durch die eigenen Reihen hintenrum. Wenn ihr nicht auf den Ausgleich gehen wollt oder in irgendeiner Form Ambition zeigt, hier noch was holen zu wollen, wir führen ja 1-0. Also klar, ich meine, in der Ausgangslage so, also wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die irgendwie Platz 14, 15 oder 16 ist, da würdest du vielleicht anders agieren, aber in so einem Spiel auch vor dem Hintergrund des 1-1 bei United, wo ja wirklich klar war, mit einem Sieg machen wir einen sehr, sehr Riesenschritt nach vorne eigentlich vor der Länderspielpause. Warum da jetzt noch in irgendeiner Form aufs Zweite gehen, wenn man sich dann, so wie wir sind, dusselig mal anstellt, geht es dann vielleicht doch 1-1 aus. Gerade das, was Arteta ja gegen United vermisst hat, dieses, wir spielen es quasi am Ende runter, Kontrolle, lassen wenig zu, in der Schlussphase all das, was da gefehlt hat gegen United, war gegen Chelsea ja da. Von daher, klar, ja, war vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht das interessanteste und attraktivste Spiel. Aber warum Chelsea da jetzt den Gefallen tun und sagen, okay, wir wollen 2 oder 3-0 gewinnen, wir spielen jetzt hier risikobehaftet nochmal nach vorne. Warum?
Ja, vor allem,
weil auch wir können es ja auch nicht. Also wir konnten es ja auch nicht. Also in dem Sinne musst du Merino ja zugutehalten. Der macht aus der Position, aus der man eigentlich kein Tor machen kann, ein Tor, während andere Akteure, Declan Rice, auch ein Trossard, Martinelli aus den Situationen, wo man eigentlich hätte Tore machen müssen, halt das Tor nicht treffen.
Ja. Ja, und vor dem Hintergrund, dass sie beim Spiel gegen United ja auch kurz vor Schluss das Ding eigentlich hätten verlieren können, wenn nicht sogar müssen, weil wir da halt zu offen dann gespielt haben. Das halt vielleicht auch noch so ein Thema. Und ja, wie du schon sagst, von Chelsea kam jetzt auch nicht viel. Ich glaube, wenn wir das quasi einmal umdrehen würden und wir hätten das auswärts gespielt bei Chelsea nur 1-0 zurück, es geht um was. Also Chelsea ist ja im Kampf um die Top-4-Positionierung. Dann wären wir, glaube ich, schon ein bisschen sauer gewesen. Ja,
wir wären vor allem im Nachhinein von der Presse zerrissen worden für mutloses, kraftloses Spiel.
Das ja sowieso für grundsätzlich alles, aber auch von der Art und Weise, dass man sagt, okay, komm, wir versuchen nochmal, wir schauen, dass wir jetzt hier noch irgendwie einen Punkt holen und ob wir jetzt ein zweites kriegen oder nicht, ist doch dann auch egal. Ist halt nicht passiert und da bin ich dann bei dir, wo ich sage, okay, dann wenn da nicht mehr angeboten wird, was dann im Gegenzug sicherlich auch dann mehr Räume öffnen würde für dein eigenes Konterspiel dann noch, ja, dann ist es halt so. Und wenn du dann die Kontrolle über das Spiel hast, die wir ja oftmals auch kritisiert haben, als zu effektlose Kontrolle, dann musst du sie in dem Moment aber halt auch dann als Kontrolle nutzen, die dir dann eben diese Punkte sichert halt und dir Sicherheit dann über das eigene kontrollierte Spiel gibt. Und genau das haben sie danach am Endeffekt getan. Und somit war es quasi eine Symbiose aus beiden Dingen. Der eine will nicht wirklich und der andere sagt, ich muss nicht echt mehr. Und das führt dann halt dazu, dass du es halt 1-0 gewinnst und es unterm Strich gesehen, in Anführungsstrichen, runterspielst. Obwohl du es vielleicht ja gar nicht so gewollt hast, aber es einfach eine Entwicklung aus der Spielsituation beider Mannschaften war.
Ja, und was halt auch noch hinzukommt, ist letztendlich klar, also Chelsea hat ja schon in der zweiten Halbzeit war es schon ein bisschen ausgeglichener. In der ersten Halbzeit, finde ich, hatten wir es über weite Strecken wirklich sehr, sehr gut im Griff. Aber wir haben in dem Sinne ja so gut wenig zugelassen und Chelsea konnte wenig kreieren, weil wir einfach sehr, sehr bei sicher waren. Also ich glaube, ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern, wo war es, glaube ich, Trossard oder Martinelli mal den Ball verloren hat, wo es dann mal kurz gefährlich war, aber dann waren noch ganz schnell wieder 7, 8 Spieler hinter dem Ball. Und ansonsten haben wir uns auch hin und wieder mal, wenn Chelsea gepresst hat, eigentlich sehr, sehr gut rausgespielt. Und dann nehme ich lieber so ein Spiel halt hin, als irgendwie Chaos in den letzten 15, 20 Minuten. Man darf halt auch nicht übersehen, dass wir selbst durch die Rotation gegen Eindhoven, aber wir hatten halt jetzt auch im Rückspiel dann, wir hatten halt auch 4 Spiele wieder innerhalb von 2 Wochen. Und aus meiner Sicht mit den vielen Verletzten haben wir es gut kompensiert. Klar, wir konnten natürlich auch rotieren. Was man halt gesehen hat, dass Chelsea zum Beispiel das bei selbst bei einem einfacheren Gegner in der Conference League halt nicht hinbekommen hat. Ne? Also die haben aus meiner Sicht, ich war erstmal völlig überrascht, dass Cole Palmer überhaupt nicht dabei war, dachte mir aber, okay, nehme ich. Aber die haben zum Beispiel den Ausfall überhaupt nicht kompensieren können. Während wir aus meiner Sicht eigentlich mit der Herangehensweise und auch überhaupt mit der ganzen Art und Weise, wie wir das Spiel begonnen haben, uns jetzt erstmal irgendwie nicht haben anmerken lassen, dass mit Jesus, Saka und Havertz eigentlich 3 wichtige Spieler gefehlt haben. Ich fand die Art und Weise, wie wir in dieses Spiel gegangen sind, schon mal wirklich positiv gezeigt haben, dass wir halt irgendwie gewinnen wollen, viel Ballbesitz, Chelsea so gut wie nicht vor unseren Strafraum kommen lassen. Dann, klar, mag es halt irgendwie ein bisschen, oder mag es sein, dass du so ein Spiel nicht 2 oder 3-0 gewinnst, vielleicht auch 4-1 oder so. dass halt das Tor wieder nach einem Standard fällt. Aber unterm Strich stehen halt 3 Punkte, ein wichtiger Sieg. Von daher, klar, für die Galerie kannst du spielen, wenn du wenig Verletzte hast und deine Mannschaft überwiegend fit ist. Aber ich weiß, glaube ich, Ian Wright hat es nach dem Spiel gesagt oder irgendeiner der Pundits in England, der dann auch meinte, ja, klar, 4-0, 5-0 und wie in der letzten Saison, das war halt alles irgendwie Highspeed-Fußball und solche Sachen, das lassen die Gegner aber auch nicht mehr zu. Und zum anderen, wir haben halt auch momentan schlichtweg nicht das Personal und die Kapazität und die Fähigkeit dafür. Und so, wenn du das nicht hast, musst du solche Spiele auch in dem Sinne gewinnen. Und wenn du sie zu 0 gewinnst, ist das halt auch Ausdruck von Qualität. Und das finde ich halt gut, dass Arteta und auch das Team an sich sich quasi so ein bisschen der Situation auch anpasst und sagt, okay, gut, es ist halt, wie es ist. Wir können halt jetzt momentan irgendwie keinen rauschenden Offensivfußball spielen. Entsprechend passen wir uns quasi an, legen den Fokus auf Spielkontrolle, aus der sich eine gewisse Dominanz teilweise auch ergibt. Das Einzige, was man dann halt kritisieren kann oder auch kritisieren muss, ist, dass wir aus dieser Dominanz, die wir ja wieder hatten, ähnlich wie gegen United auch, dass wir da halt schlichtweg zu wenig Tore machen oder auch zu wenig Torchancen überhaupt kreieren, also wirklich klare Torchancen. Und ich meine, Sanchez zum Tor bei Chelsea war, keine Ahnung, also weiß nicht, ob er erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn aufgestanden ist, aber der hat ja so viele Bälle fallen lassen.
Ja.
Und hatte so ein schlechtes Stellungsspiel. Da muss eigentlich selbst bei den Restriktionen, die wir im Team gerade haben, muss schon ein bisschen mehr rausspringen. Also ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen das Haar in der Suppe sucht nach so einem Spiel, dann halt das, ja, offensiv da vielleicht ein klein wenig zu wenig, so ist es, bei rumkommt. Aber ja, mein Gott, das ist jetzt in dem Sinne, glaube ich, definitiv verschmerzbar auch. Mir ist es halt lieber, so ein Spiel geht 1-0 aus, als dass es irgendwie 3-3 am Ende ist.
Ja, das ist ja auch immer die Frage oder die Thematik, die ja immer aufkommt. Ich meine, du kannst natürlich dir alle Spiele angucken, vielleicht, die zum Beispiel Liverpool in dieser Saison knapp mit einem Tor gewonnen hat. Und sagst, wow, das ist super gewesen. Gewinnst es nur 1-0, ist es dann gegebenenfalls eher langweilig gewesen. Oder du hast halt zu wenig aus deinen Chancen gemacht. Ja, okay, aber das Ergebnis ist das gleiche, sprich 3 Punkte. Das muss man einfach mal so sehen. Und klar, man hätte an der Stelle mit der Torhüterleistung bei Chelsea sicherlich vielleicht auch ein bisschen mehr noch mit Distanzschüssen arbeiten können, auf vielleicht dann Abpraller oder Klatscher irgendwie hoffen können, um die dann quasi einschieben zu können. Solche Sachen hätte man vielleicht dann mehr forcieren können. Aber man sieht halt auch schon, was du gesagt hast, ein Ausfall von Cole Palmer an der Stelle, also quasi auch der absolute Schlüsselspieler und wirklich unfassbar starker individueller Klasse, dass es halt auch mal dann eben nicht so einfach ist, das zu kompensieren. Und deshalb muss man auch dann im Umkehrschluss sagen, ist es dann auch gut und gut gemacht, wenn man seine Chance nutzt und dann dadurch entsprechend dann die 3 Punkte so einfahren kann. Und die Szene mit Kukurea mit der Elfmeterentscheidung, das hätte man auch wirklich anders entscheiden können. Das hätte auch ein Elfmeter sein können. Also von daher waren ja Optionen oder Dinge da, in denen man vielleicht noch hätte auf ein zweites stellen können in dem Moment. Und es gab halt Chancen, gut, die hätten verwendet oder verwandelt werden müssen vielleicht auch sogar. Und dann hast du die Diskussion nicht. Aber unterm Strich gesehen, musst du diese Sachen einfach momentan pragmatisch auf die erzielten Punkte und Siege reduzieren. Und das haben wir im Endeffekt gemacht. Und mit der Kombination mit dem United-Spiel, was dann unterm Strich dann mit dem Punktgewinn mathematisch hinzuzurechnen ist und der Option des nächsten ebenfalls bestehenden Heimspiels gegen Fulham, haben wir da, glaube ich, eine Ausgangssituation geschaffen, auch mit den Ergebnissen der anderen Mannschaften, mit Mark Forrest ausgenommen, die uns da wirklich sehr gestärkt in den April gehen lassen kann.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube auch, dass es ja nicht daran mangelte, dass sie irgendwie nicht nach vorne gespielt haben. Man merkt schon, dass so ein, ich meine, Martinelli ist jetzt auch nach längerer Verletzung erst wieder zurück. Ich fand, in Ansätzen war es insgesamt ganz gut. Auf alle Fälle überhaupt schon mal wieder gut, dass man jemanden hat, der mit ein bisschen Tempo über die Flügel kommen kann. Aber da hat man auch schon gemerkt, dass er noch so ein bisschen, ja, dass ihm so die Spielpraxis fehlt, ein bisschen eingerostet. Aber grundsätzlich glaube ich, ja, was halt fehlt vorne definitiv, und das ist ja in dem Sinne so ein bisschen die ganze Saison schon, wir haben auch viel häufig drüber gesprochen, Havertz hat es halt gut kompensiert, ist halt jemand, der die Bälle einfach reinmacht, ne? Also den haben wir nicht, den kriegen wir hoffentlich im Sommer, und für die verbleibenden Spiele in der Saison muss es jetzt dann halt das klassische Jobsharing sein, aber dass halt Havertz fehlt, ist natürlich dreifach bitter. Das wird man sehen. Ich hoffe sehr, dass, wenn Saka zurück ist, wieder mehr Mittelfeldtore auch kommen, im Sinne von Ødegaard, Rice, dass die vielleicht so ein bisschen von dieser sehr defensiv kontrollierten Taktik entbunden werden. Das hat man gestern auch wieder gesehen. Ich fand Ødegaard eigentlich ganz gut. Ich fand Rice auch ganz gut. Aber man hat schon gemerkt, dass sie, insbesondere Declan Rice, wenig mal diese Sprints nach vorne gemacht hat, so dieses wirklich Durchsetzen mal auf dem linken, auf dem halblinken Flügel auch. Sondern man hat schon gemerkt, dass sie auch sehr bedacht waren, quasi dem Chelsea-Mittelfeld wenig Platz zu bieten. Und es hat ja auch gut funktioniert, aber wir nehmen uns da, glaube ich, auch so ein bisschen den Drive halt gerade, weil das ganze System sehr stark auf diese Kontrolle, insbesondere im Mittelfeld, auch ausgerichtet ist. Und dann wird es halt schwierig mit den Toren, ne? Also du brauchst ja einfach auch Leute in der Box. Und davon mal ganz abgesehen, hatten wir aus meiner Sicht aber auch genug Chancen, dass wir da das eine oder andere Tor hätten mehr machen können. Ne? Die eine Merino-Chance in der zweiten Halbzeit, da ist, glaube ich, wo Sanchez wirklich mal extremst gut hält. Aber auch da, wenn da vielleicht ein Stürmer steht, der schießt den vielleicht anders rein. Aber gut, ich meine, das ist jetzt dahingehend wirklich jammern auf hohem Niveau.
Ja, und fairerweise muss man auch dazu sagen, es ist ja jetzt mit Chelsea auch eine Mannschaft im Emirates aufgetreten, die jetzt zum einen keine schlechte Saison spielt, weiß Gott nicht, und zum anderen ja auch Qualität hat. Also wenn man fairerweise drauf guckt, man belächelt natürlich die Einkaufspolitik der letzten Jahre und dieses völlig komische Vertragswesen, was man da halt immer auch zutage treten lässt. Aber sie haben es ja in letzter Zeit unter Maresca schon ganz gut gemacht. Also das muss man fairerweise sagen, wenn man guckt, wo sie die letzten beiden Jahre standen und wo sie sich jetzt wieder hochgearbeitet haben, dann ist das schon sicherlich ein deutlicher Entwicklungsschritt hin zum Positiven. Und sie haben da schon einen ganz, ganz ordentlichen Kader zusammengestellt. Und wenn sie weiter daran feilen und man sich nicht selber wieder ein Bein stellt, dann werden sie auch nicht da oben weiter wieder festsetzen. Da kann man durchaus schon von ausgehen. Also von daher hast du auch einen Gegner gehabt, den du jetzt auch qualitativ jetzt nicht zwingend unterschätzen durftest und wo du auch gucken musst, dass du gewisse Spielrhythmen oder individuelle Fähigkeiten halt auch unterbindest, auch insbesondere im Mittelfeld. Und da musst du halt dann vielleicht auch mal im Verhältnis zu einer Partie gegen ein personell schwächer besetztes Team manche Dinge vielleicht dann auch etwas zurückschrauben, genau in der Situation, wo du vielleicht auch gerade bist, wo du nicht eben diese ständige Gefahr auch auf den Außenbahnen mit Saka und einem in Form spielenden Martinelli hast, die halt Räume aufstoßen, aufreißen und somit vielleicht auch im Defensivverbund vielleicht noch mehr fordern. Also von daher ist, glaube ich, die Qualität von Chelsea dann durchaus allen auch an der Stelle bewusst gewesen.
Definitiv. Also ich meine, man kann es ja auch anders drehen und sagen, super stabile Defensivleistung, wenig zugelassen. Ich glaube, Saliba ist auch Spieler des Spiels geworden, wobei ich beispielsweise Julian Timber und auch Lewis Skelly viel, viel besser gesehen habe. Also
Timber war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Kapitän Sebro, weil mit Maresca irgendwie die Hände geschüttelt hat. Ich habe keine Ahnung, warum das war.
Wird zunehmend zu meinem Lieblingsspieler dahingehend auch, dass er sehr, sehr zweikampfstark war, so gut wie, ja, ich bin gerade überlegen, ob der irgendwas über die rechte Seite überhaupt zugelassen hat, ganz, ganz wenig nur. Und auch Lewis Gelly wirklich auch diese gerade das, was man von Declan Rice vielleicht eher so ein bisschen vermisst hat in dem Spiel, so diese 1-gegen-1-Duelle, zwei Spieler auf sich ziehen, Ball am Fuß, auch so ein bisschen mit, ja, ich sage auch mal, mit Risiko in die auf die gegnerische Viererkette laufen, Haken schlagen, Foul ziehen, hat extremst gut funktioniert. Und gut, ja klar, ich meine, Saliba, Gabriel in der Innenverteidigung hatten wir wenig zu tun, aber waren auch definitiv stabil. Aber ich glaube, ich fand, wir haben auch dieses Spiel dadurch gewonnen, dass wir zwei Flügelspieler hatten mit Timber und Lewis Gelly, die extremst sicher, stabil, zweikampfstark waren. Ja, und auch so ein bisschen den Drive nach vorne hatten, während Chelsea halt, ich will nicht sagen, dass sie sich in dem Sinne auf Schadensbegrenzung beschränkt haben, das wäre, glaube ich, übertrieben gewesen. Aber wie gesagt, ich war überrascht, dass da nichts an Aufholjagd kam oder in irgendeiner Form, dass es einen Spieler gab, der bei Chelsea so ein bisschen den Ton angegeben hat.
Ja, vielleicht kann man es auch einfach unter dem Strich halt von der Kontrolle so gut gemacht, dass man ja auch da den Drive einfach bei Chelsea rausgenommen hat, dass man einfach ihnen auch so wenig Möglichkeit gegeben hat, selbst in irgendeinen aktiven, offensiven Spielrhythmus zu kommen. Also das sind ja auch so Aspekte, die man halt von der anderen Seite halt dann positiv beleuchten muss und dann sagen muss, das macht es dann vielleicht eine Auswärtsmannschaft, auch wenn es eine Mannschaft der Qualität von Chelsea ist an der Stelle, dann auch vielleicht schwer, das dann irgendwie zu wechseln, umzusetzen in vielleicht nochmal einen Endspurt oder ähnliches, weil wenn du den Ball relativ wenig im Verhältnis hast und gegen einen gut formierten defensiv verbunden gepaart aus Mittelfeld und Abwehrformation dann aufläufst, dann ist es nun mal vielleicht auch gar nicht so leicht, da dann noch was zu kreieren. Und wie du schon sagst, man kann es auch immer von der anderen Seite der Medaille halt beleuchten und es dann halt als positives Asset halt darstellen, wozu man ja immer neigt, es nicht immer zu machen bei sich selbst, sondern immer nur bei anderen zu suchen. Also von daher, unterm Strich, glaube ich, alles richtig gemacht.
Ja, wer gewinnt, hat recht. Lass uns doch ganz kurz noch auf das Drumherum schauen, so ein bisschen. Ligapokalfinale am Sonntag, ich habe es nicht gesehen, nur die Mini-Zusammenfassung, die online zu sehen war. Aber wir haben gestern Abend kurz schon ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, es war auch Sonntag irgendwie Thema in der Übertragung, ob Liverpool jetzt nochmal einen Knick kriegt, nachdem sie ja zwei Titelchancen verspielt haben innerhalb weniger Tage. Ja, gut, kann natürlich sein, aber jetzt mein Eindruck ist auch, also selbst wenn sie das machen, ich sehe uns nicht in der Lage, überhaupt diesen Vorsprung aufzuholen. Also ich glaube, wir sind einfach nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie sicherlich dann nicht alle Punkte holen oder dass man so einen leichten Ständer reinkommt, aber dass die Differenz ist meines Erachtens einfach zu hoch, um da nochmal was aufkommen zu lassen. Ich glaube, das ist der Punkt, wenn du jetzt so in dem 7-Punkte-Rückstand, sag ich mal, hantieren würdest, würde ich sagen, vielleicht nochmal ein Thema, dann kann dir das auch eher in den Kopf gehen und hin und her. So kann ich es mir ehrlich gesagt nicht großartig vorstellen, sodass ich da jetzt nicht großartig die Hoffnung wieder aufkeimen lassen würde.
Nein, also ich auch nicht. Ich bin froh, dass wir 10 Punkte vor Platz 5 sind, da denke ich, wird es, glaube ich, hatte ich ja gesagt, aus meiner Sicht bist du mit 70 Punkten ja locker in der Champions League, das heißt, aus den letzten, was haben wir noch, 9 Spiele, glaube ich, oder 8, musst du nochmal 4 gewinnen, das sollte definitiv möglich sein und dahinter wird es halt spannend, also ich frage so ein bisschen, was macht Nottingham und dann hast du eigentlich einen, ja, ziehen wir mal Brighton ab, hast du eigentlich einen Dreikampf um Champions League Platz mit Chelsea, Man City und Newcastle. Und ich glaube, das sind drei Mannschaften, die bei Newcastle vielleicht noch nicht so, aber Chelsea und Man City zumindest vom Renommee ja eigentlich da rein wollen, aber auch finanziell da rein wollen. Insbesondere Newcastle braucht das Champions League Geld für die Transfers und die hohen Gehälter. Chelsea sicherlich auch. Man City braucht vielleicht nicht das Geld, aber braucht wahrscheinlich Champions League als Plattform. Deswegen bin ich eigentlich ganz happy darüber, dass wir 9 beziehungsweise 10 und 11 Punkte vor diesem Dreierpack sind. Mit all den Umständen, die wir in dieser Saison hatten, wir haben mit Abstand die beste Defensive der Liga. Klar, es ist rückblickend dann gesehen in dem Sinne nicht so gelaufen, wie man das wahrscheinlich hätte sich gewünscht. Und wenn du halt 12 Punkte hinter Platz 1 bist, Mitte März nach 29 Spielen, dann kannst du nicht davon sprechen, dass deine Saison nach Plan gelaufen ist. Aber unter den Umständen, so wie es mit den vielen Verletzten dann passiert ist, denke ich, kann man jetzt hier erstmal noch ein ganz, ich sag mal, relativ positiv in die letzten 2 Monate blicken. Und ich glaube, wir haben jetzt, das darf man auch nicht übersehen, mit der Champions League, mit dem erneuten Einzug ins Viertelfinale auch nochmal richtig Geld gemacht. Ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube, ganz knapp 100 Millionen allein an Preisgeld bekommen. Das ist alles wichtig und spuren ja jetzt schon irgendwelche Zahlen durch die Medien. Irgendwie Arsenal hätte 250 bis 300 Millionen im Sommer auszugeben. Kann sein, kann auch nicht sein, aber ich glaube, wir haben in dem Sinne eine ganz gute Voraussetzung und eine gute Plattform für einen vernünftigen Transfersommer. Und je früher du die Champions League klar machst, desto besser. Und das ist in dem Sinne dann auch relevant. Von daher, alles, was in irgendeiner Form Sieg heißt, sollte man mitnehmen. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt, klar, gewinne ich auch lieber 5-1 oder 7-1, und wenn es halt zwischendurch mal ein 1-0 ist, gegen den direkten Konkurrenten wohlgemerkt, nehmen.
Ja, vor allem, weil was du ansprichst, Thema Newcastle, wenn die Champions League nicht erreichen, Thema damit verbunden Isak, was ein Thema des Sommers sein wird, dann wäre es halt besser, wenn es nicht so wäre, dass sie es erreichen. Und umso besser, wenn wir es erreichen und umso früher, weil umso eher kannst du halt Lehne machen, kannst gucken, dass du mit dem neuen Sportdirektor, der es ja wahrscheinlich dann jetzt im Rahmen der Länderspielpause zur Vorstellung wird, die Sachen festzuhörst, angehst und schon mal so weit vorbereitest, dass du sie halt nicht eben wieder bis zum Ende August irgendwie mit dir mitschleppst.
Definitiv. Und wollte ich auch noch kurz darauf eingehen, dass jetzt ja während der Länderspielpause wohl auch endlich die offizielle Verlautbarung über den neuen Sportdirektor ist. Und er arbeitet aber ja schon, ist schon offiziell angestellt auch. Und ich würde auch sagen, okay, gut, Mitte März ist jetzt ausreichend. Da kann man in der Zeit noch einiges in die Wege leiten auch. Also es sieht insgesamt, glaube ich, ganz gut aus. Und keine Ahnung, es gehören immer 2 dazu. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Voraussetzungen eigentlich für einen vernünftigen Transfersommer.
Vor allen Dingen, das ist mir letztens auch noch so irgendwie in den Kopf gekommen, als ich dazu einen Bericht gesehen habe, haben wir ja nicht dieses, wie heißt diese
ja, Club-Wettbewerb?
Club-Weltmeisterschaft. Club-Weltmeisterschaft, genau. Das ist ja auch noch so ein elendiges Ding, was sich so zieht und dies und das und jenes. Da sind wir ja auch komplett mal mit raus, was ja auch super ist, weil wir dann einfach die Spieler schonen können und uns dann halt auch wirklich schon mal aktiv irgendwie in der ganzen Sache bewegen können. Ich meine, klar kannst du auch während so einer Club-WM halt den Transfers organisieren, fertig machen, die Unterlagen und all diese Dinge. Aber der Fokus liegt halt immer irgendwie dann immer noch auf diesen Partien. Und so hast du erstmal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand und kannst dich so ein bisschen, sag ich mal, rausziehen und dem halt im Hintergrund den Fokus schenken. Was, glaube ich, auch nicht ganz so verkehrt ist, wenn du mich fragst.
Nee, also ich hatte ja immer schon Hoffnung in diesem Sommer, dass es, glaube ich, auch für viele Spieler dann seit längerer Zeit mal wieder eine Pause ist. Auch vor oder mit der Tatsache verknüpft, dass dann ja in dem Sommer darauf schon wieder WM ist in den USA und Kanada. Das heißt, also es ist jetzt, glaube ich, seit längerer Zeit dann wirklich mal ein freier Sommer. Und kann uns nur gut tun. Also Kai Havertz wird ihn sowieso benötigen zur Regeneration weiterhin. Ja. Und alle anderen Spieler definitiv auch. Gut, dann lass uns doch mal diese Episode abschließen. Wie gesagt, Länderspielpause. Wir haben gerade noch kurz im Vorgespräch überlegt, was eigentlich ansteht und haben festgestellt, dass für einen Großteil der Arsenal-Spieler, insbesondere der französischen, niederländischen und italienischen Nationalität, Nations League Viertelfinale ansteht. Italien gegen Deutschland, die Niederlande gegen Spanien. Also da sind dann schon ein paar Arsenal-Spieler mit dabei. Ansonsten sind es, glaube ich, mehr oder weniger unbedeutende Spiele. So oder so unbedeutend, aber Deutschland-Italien ist natürlich recorded a Klassiker.
Ja, wir haben aber gerade festgestellt, dass es uns eigentlich nicht interessiert.
Nee, und wir haben auch festgestellt, dass es doch recht plötzlich kommt, Donnerstag schon. Und zum anderen...
Da muss ich Topmodels gucken.
Und zum anderen waren wir auch überfragt bezüglich des genauen Modus. Von daher, ja.
Leute, man kann nur einer Sache den Fokus schenken, glaube ich. Und das ist Red and White. Also von daher...
Kann man sich in den nächsten Tagen, am Donnerstag habe ich gelesen, gibt es eine Übersicht auf der Arsenal-Seite, wer wo spielt, und dann guckt man am besten, dass keiner vorzeitig aus- oder eingewechselt wurde, und dann guckt man gleich, ob es verletzt ist oder nicht. Aber sagen wir mal so, wie die Saison bisher gelaufen ist, hoffe ich einfach mal, dass wir diesmal mit Glück durch die Länderspielpause kommen, dass wir dann am 1. April, Dienstag in 2 Wochen, du bist live vor Ort, dann, ich will nicht sagen, die Aufholjagd einsetzen, aber möglichst bald und zügig Platz 2 oder die direkte Champions-League-Qualifikation zumindest eintüten. Deine Bilanz in letzter Zeit ist ja ganz ordentlich.
Ja.
Ja, nicht, dass wir dich wöchentlich hinschicken müssen.
Könnte ich mit leben. Ist gar nicht schlecht gewesen. Letztes Spiel war Champions League gegen Donetsk im vergangenen Oktober, November, glaube ich, eins irgendwie so im Übergang. Das war auch zwar ein knapper, aber völlig souveräner 1-0-Sieg. Also ja, ich hoffe, ich kann das weiter spinnen, dieses Rad, ja.
Fulham aber in Form und man muss auch sagen, Fulham zuletzt im Emirates immer unangenehm gewesen, ja. Mit keine Ahnung, unbefriedigenden Ergebnissen.
Müssen wir ändern.
Genau, müssen wir ändern. Dann schauen wir mal, was sich rund um Arsenal während der Länderspielpause tut. Sollte es dringenden Gesprächsbedarf geben, werden wir natürlich eine Podcast-Episode einstreuen. Ansonsten warten wir dann aber auf den Liga-Alltag zurück und auf die englische Woche mit den Spielen gegen Fulham und Everton. Gut, dann ja, entscheidet selbst, ob ihr die Länderspiele intensiv verfolgt. Wir werden es nicht machen, aber wir werden natürlich schauen, was die Arsenal-Spieler machen und hin und wieder mal auch in der Hangouts-Gruppe darüber berichten. Wie immer, danke fürs Zuhören in Episode 292 und wir hören uns spätestens Ende März, Anfang April dann wieder. Bis dahin.
Macht's gut, ciao.